begrüßen alle Umsteiger und Umsteigerinnen zur Folge 103 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 6. September von Felix Daum, Leo Möller und Ralf Hersel. In dieser Folge stellen wir uns die Frage, ob es so viele Distributionen braucht. Guten Abend, Felix. Guten Abend, Leo.
Guten Abend.
Hallo.
Das Thema hatten wir schon mal im Talk bei uns und ich hatte auch noch mal gefragt, worüber wir denn reden sollen, und dann kam dann, ich glaube von Professor P., kam dann der Wunsch, über dieses Thema zu reden. Und ja, ihr wisst ja, wir machen das, was die Community will, und sind immer dankbar, wenn ihr uns da Themen liefert.
Oder gleich mitmacht, noch besser.
Ja, genau. Hausmitteilungen gibt es eigentlich keine richtige. Also wir nehmen jetzt schon am Freitag auf, weil ich nächste Woche nach Barcelona gehe. Und ich werde auch heute Abend schon publizieren, damit der Felix das nicht machen muss. Und deshalb landet halt die Folge schon heute Abend in euren Podcatchern. Aber auf der Webseite kommt sie dann erst am Mittwoch, weil das ist so programmiert. Ja. Das war es auch schon zu den Hausmitteilungen. Ja, also Thema, brauchen wir so viele Distributionen? Da wollen wir heute drüber sprechen. Und ich würde mal sagen, oder ich habe es ja im Intro schon gesagt, diese Folge richtet sich halt an Umsteiger, Umsteigerinnen. Und deshalb versuchen wir, das alles ein bisschen einfach zu machen. Und deshalb möchte ich halt erstmal erklären, was das überhaupt ist, eine GNU/Linux-Distribution. Weil das kennt man halt so von Apple und Windows, kennt man die Begrifflichkeit nicht. Und Felix und Leo, ihr dürft mich gerne korrigieren, falls ihr da anderer Meinung seid. Ich sag mal, eine Linux-Distribution ist eine Zusammenstellung von Software auf Basis des Linux-Kernels. Und ein Unterscheidungsmerkmal sind die Release-Modelle bei den Distributionen. Da kennt man Fixed, also wie zum Beispiel Debian Stable oder Semi-Rolling. Da gibt es Fedora als Beispiel, weiß ich zwar nicht genau warum. Oder es gibt reine Rolling-Distributionen wie Arch. Und der Unterschied ist, bei den Rolling-Distributionen, da bekommt man halt, sobald die neue Pakete da sind, bekommt man die ausgeliefert auf einer täglichen Basis. Also nicht nur Sicherheitsupdates, sondern alles. Und bei den Fixed-Varianten, wie zum Beispiel Debian Stable, da dauert es eine Weile, bis neue Pakete einrauschen, außer es handelt sich um Sicherheitsupdates. Leo, wie lange dauert das bei Debian, bis ein neues Stable kommt?
Das ist eigentlich nicht klar definiert, da gibt es keine klaren Release-Cycles wie bei Ubuntu zum Beispiel, wo man mehr oder weniger die Uhr nachstellen kann. Da würde ich sagen, so alle 2 bis 3 Jahre irgendwann mal. Könnte jetzt dann wieder so langsam die Zeit sein, aber im Moment wird es vielleicht dann zur nächsten FOSDEM rum oder sowas. Das sind immer nicht so gute Termine, wo man dann sowas eintüten kann.
Warum ist Fedora Semi-Rolling?
Das höre ich zum ersten Mal.
Gell?
Ich
also
das für ein Gerücht. Das ist ein ganz normaler, wo, weiß nicht, wo du das gelesen hast. Das ist ein ganz normaler Release-Kanal, den
ja,
die haben. Das
sehe ich auch so.
Semi-Rolling wäre Manjaro.
Ja, ich sage ja da immer Curated Rolling. Ne? Also die halten die Arch-Pakete zurück, haben noch so ein, ja, eine eigene Testinstanz und kommen dann immer ein bisschen später.
Ja,
das
da
würde
gibt's
ich auch
nicht
als,
so viele.
Als Semi-Rolling bezeichnen oder Kuratiert Rolling.
Gäbe es sonst noch Slow Roll von OpenSUSE.
Ja.
Das ist und, auch so Semi-Roll.
Ja, ein anderes Unterscheidungsmerkmal bei den Distros ist die Zusammenstellung der Anwendungen. Da gibt es halt so ganz allgemeine wie Debian oder Ubuntu. Es gibt aber auch Distros für bestimmte Anwendungszwecke, Gaming oder Multimedia und so weiter. Und fast alle Distributionen bieten eine Auswahl von Oberflächen, also von Desktop-Umgebungen an. Die bekanntesten sind da sicher KDE Plasma und der GNOME Desktop. Und teilweise werden die auch in ihrem Erscheinungsbild so konfiguriert, dass sie ja, zur Philosophie der Distro passen. Also das sieht man ganz schön bei Endeavor OS. Das ist dann, jetzt hätte ich fast gesagt, so ein bisschen Space Fun mäßig.
Das ignoriere ich jetzt
einfach. Ja, genau. Ja, aber häufig ist es auch so, dass die Desktop-Umgebungen in so einer, in der puren Version, also in der Vanilla-Version ausgeliefert werden. Und ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind die Paketformate. Also Debian kennt diese DEP-Pakete, Fedora die RPM-Pakete und so weiter und so fort. Das tritt aber so in den letzten Jahren ein bisschen in den Hintergrund wegen der wachsenden Bedeutung der Containerformate, also Flatpak, AppImage, Snap. Und ja, dadurch ist diese Fokussierung auf die distributionseigenen Paketformate, denke ich, nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Ja, Felix, Leo, habt ihr der Definition, was eine Distribution ist, noch was hinzuzufügen?
Ich nicht, ne. Ich glaube, das hast du ganz gut so zusammengefasst.
Gut.
Leo?
Ja, sehe ich eigentlich auch so.
Okay, also wir reden ja darüber, warum es so viele Distributionen gibt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Distributionen gibt es denn überhaupt? Und wir haben verlinkt eine Wikipedia-Seite, die heißt Liste von Linux-Distributionen. Und DistroWatch haben wir auch verlinkt. Und ja, wie viele Distributionen es tatsächlich gibt, ist schwer zu sagen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und komme auf ganz unterschiedliche Zahlen. Ich gehe so von circa 600 aktiv gepflegten Distros aus. Wenn man jetzt noch die veralteten und die Spezialdistros mitzählt, kommt man sicher auf ein paar tausend. Bei DistroWatch ist es so, dass da nur die Top 100 Distros angegeben werden. Da gibt es auch so ein Ranking auf der Webseite, also Beliebtheit der einzelnen Distros. Das muss man aber mit Vorsicht genießen. Da habe ich auch schon mal einen eigenen Artikel drüber geschrieben, wie dieses Ranking funktioniert. Ja, also um es kurz zu machen, das ist eigentlich klickabhängig. Ich glaube, da steht immer MX Linux an höchster Stelle, obwohl das sicher nicht die beliebteste Distribution ist. Ich habe mal so meine persönliche Rangordnung der wichtigsten und populärsten Distros aufgeschrieben und das sind wie viel, 10 oder so. Also da habe ich jetzt mal Debian, dann Arch Linux, Fedora, Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE, NixOS, Alma, Rocky und Red Hat Enterprise Linux aufgezählt. Würdet ihr da mitgehen?
Ja, also das sind mit Sicherheit die, von denen man am meisten was hört.
Ja, also vermutlich stehen einigen Hörerinnen jetzt schon die Haare steil wegen dieser Auswahl.
Wäre mir jetzt auch ehrlich gesagt.
Ja, dann sag doch was.
Nee, das nee. Ist ja so individuell. Das sind meine, das sind ja jetzt Ralfs Top 5, muss man dazu sagen. Das sind aber aus deiner Sicht eingeschätzt. Ja, natürlich, ja. Aus deiner Sicht eingeschätzt, was denn jetzt so die Top 5 und das,
wenn das jemand anders einschätzt. Das ist halt nicht dabei.
Ja, das ist halt, das siehst du.
Wollte schon sagen, das ist natürlich jetzt der größte Fehler gewesen.
Ja, ja. Ja.
Tuxfisch steht nicht mit dabei. Aber Leo, jetzt mal aus Interesse, was wären deine Top 5 oder Top 10?
Also ich würde als, die Top 10 wird ein bisschen lang die Folge, aber ich würde mal sagen, als erstes wäre wahrscheinlich Ubuntu, Linux Mint sind so aus meiner Sicht relativ nah beieinander. Dann würde ich halt sagen, da kommt dann relativ schnell auch mal so ein Fedora und dann dieser ganze Arch-Konglomerat. Dann Debian in allen. Da zähle ich jetzt auch mal sowas wie MX Linux und sowas mit da rein. Debian in allen Ausprägungen. Dann irgendwann noch OpenSUSE. Gibt es auch noch einen recht harten Fankern, auch wenn das aktuell mal wieder nicht so aussieht. Aber es gibt da eine recht treue Userbase. OpenSUSE oder wie es dann auch vielleicht, wenn es es mal umbenennen, dann auch immer heißen mag. Aber das wäre so mal meine Einschätzung.
Ja, also das ist ja jetzt überhaupt nicht von dem entfernt, was ich geschrieben habe. Ja, ich muss noch dazu sagen, bei mir war keine Rangordnung drin. Ne? Also nicht Debian als erstes, Arch als zweites. Steht auch so in den Shownotes. Keine Rangordnung. Ne? Okay. Ja, und ja, damit zeigt sich auch schon so ein bisschen das Problem. Also Linux-Distributionen sind halt sehr vielfältig. Alma, Rocky, Rahel sind halt Server-Distributionen, während Debian sowohl auf dem Server läuft, als auch als Desktop-Distribution verwendet werden kann. Und dann sehen wir auch schon die Abhängigkeiten, wo wir gleich zu kommen. Ubuntu steht auf den Schultern von Debian und Linux Mint steht wiederum auf den Schultern von Ubuntu, obwohl sie, glaube ich, versuchen, sich da ein bisschen von zu lösen. Und ja, deshalb ist es ein bisschen schwierig, ne, das so zu vergleichen, weil es gibt halt große Abhängigkeiten. Und daher lohnt sich ein Blick auf die Abhängigkeitsverhältnisse. Ich habe die mal Distro-Trees genannt. Und da hat der Felix da jetzt auch einige aufgelistet. Felix, magst du dazu was erzählen? Was sind diese Distro-Bäume? Was hat es damit auf sich?
Genau, also in den Shownotes verlinkt, dass wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Von Wikipedia, da gibt es zu allen möglichen Derivaten oder halt Grundlagen sozusagen diese Bäume. Und da kann man sehr schön sehen, jetzt zum Beispiel bei Ubuntu, ja, Ubuntu steht ganz links und dann gehen ganz viele Zweige nach oben und nach unten ab, welche Distributionen denn da eigentlich von abstammen. Und weil jetzt gerade schon Linux Mint gefallen ist, kann man zum Beispiel dann sehen, Moment, ich gehe mal hin, dass dann zum Beispiel gibt es noch Commodore OS und das stammt wiederum von Linux Mint ab, zum Teil. Jedenfalls habe ich dann nachgelesen, hat mir nämlich nichts gesagt. Und so kann man, finde ich, grafisch sehr schön sehen, welche Distribution gibt es und von welche Grundlage haben die sozusagen, wo aus werden sie abgeleitet.
Genau.
Also ganz, da haben wir dann also noch, ich ergänze noch kurz, gibt es jetzt, also haben wir in den Shownotes für Debian, für Knoppix, für Ubuntu, für Red Hat und für Fedora. Es gibt dann, glaube ich, noch zwei weitere, wenn man auf die Wikipedia-Seite geht, aber die habe ich jetzt draußen gelassen, das waren relativ kleine Bäume.
Ja, Arch fehlt, glaube ich, noch, ne? Da gibt es auch, ich glaube, so ungefähr 30 Distros, die auf Arch basieren. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es so viele Knoppix-Derivate gibt.
Mhm. Hat mich auch, also ich habe auch zweimal gelesen sozusagen, dachte ich, Knoppix, okay. Vielleicht müsste man Arch noch hier in die Shownotes mit aufnehmen. Ist ja doch nicht ganz unrelevant. Mhm.
Was sind denn jetzt die Gründe für diese Vielfalt der Distributionen?
Ja, also da habe ich beim Lesen oder beim Recherchieren jetzt herausgefunden, dass wohl so die Grundlage oder die Gründe eben dafür sind, ich habe das mal versucht kurz und knackig zusammenzufassen, also 1969 entwickelte Ken Thompson und Dennis Ritchie das Unix-Betriebssystem, das war ja sehr beliebt und man hat dann auch angefangen, darauf aufbauend Betriebssysteme zu entwickeln, aber der Code gehörte AT&T. Und denen hat es dann nicht so gut gefallen und die haben dann angefangen, die Nutzung des Codes oder für die Entwicklung dann einzuschränken. Und 1983 hat dann Richard Stallman das GNU Project ins Leben gerufen und das sollte ein Ersatz für Unix sein. Und schlussendlich dann hinten ran kommt dann Linus Torvalds Linux, das ist, ist das OS-Kernel. Und das OS-Kernel ist also das Verbindungsstück zwischen der Software und der Hardware. Und 1992 wurde dann die Lizenz von proprietär zu GNU General Public License umgewandelt. Und nachdem das dann passiert ist, gab es für die Entwickler freie Hand, eigene Betriebssysteme zu entwickeln. Und das wurde dann auch ordentlich gemacht, wie man sieht. Mhm.
Zu den Distro-Bäumen kann man vielleicht noch sagen, dass die sich auch meistens entlang einer Zeitachse bewegen. Also da sieht man dann, denke ich, auf der X-Achse die Zeit. Und da findet man halt auch viele Distributionen, die es schon längst nicht mehr gibt, die dann ausgestorben sind.
Mhm, genau.
Ja. Gut, also dann kommen wir mal zum eigentlichen Kern. Also was sind denn jetzt die Vorteile und Nachteile dieser Distroflut? Ist es überwiegend die Vorteile oder die Nachteile? Felix, was meinst du?
Ja, ich habe mal bei den Nachteilen gesammelt. Ich bin auch ein bisschen gespannt jetzt, was Leo bei dem Part sagt. Also es ist unübersichtlich für Neulinge, finde ich. Ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange quasi bei Linux dabei und dann sitzt man erstmal da und denkt so, ja, was nehme ich denn jetzt überhaupt? Was eignet sich jetzt für mich? Und man kriegt natürlich schon überall die Informationen her, aber man muss schon recht viel lesen und jeder sagt ein bisschen was anderes, was sich für wen eignet. Und ich finde halt auch, es gibt quasi in dem Sinne keine gute Übersicht für die vielen Distros. Also du findest für die, über die, ich sage jetzt mal Ubuntu, Linux Mint, Debian, Manjaro, da findest du natürlich immer wieder Berichte, Testberichte. Da kannst du dich schon ein bisschen langhangeln, aber man sieht, also es gibt längst nicht so viel Informationen für die 600 Distributionen, die du jetzt da gefunden hast, Ralf. Und das finde ich dann schon schwierig. Da muss man sich sehr viel als Neuling auch zusammensammeln. Und dann kann man sich schon auch fragen, ob wirklich jede Distro seine Daseinsberechtigung hat. Also klar, wenn das ein Entwickler zum Spaß macht oder weil er da Interesse an hat, ist das ja alles in Ordnung und legitim. Aber man kann, also mich würde mal interessieren, wie viele Distributionen sich von den 600 eigentlich ähneln und die man vielleicht sogar zusammenlegen könnte. Und dann ist halt so eine Frage, gibt es Distributionen, die vielleicht gar nicht so seriös sind, die, weiß nicht, irgendwie auch, ja, bösartig ist jetzt wahrscheinlich falsch, weil jeder ja den ist ja Open Source, kann ja jeder einsehen, aber ja, welche werden ernsthaft dann noch weiterentwickelt und welche nicht bei den 600? Das ist so das, was ich bei den Nachteilen mir jetzt mal überlegt habe. Leo,
mir fällt noch einer
ein. Oder Ralf, ja.
Ja, das hatten wir ja auch auf Talk in der Diskussion. Der Nebraska-Man, wisst ihr ja, was das ist, ne? Also das ist so ein XKCD-Comic-Meme. Es geht eigentlich um kritische Infrastruktur im Bereich der Software oder der freien Software. Da geht es um Komponenten, die halt von einer sehr kleinen Gruppe, also in diesem XKCD-Meme, ein Mann in Nebraska, irgendwer, der dafür zuständig ist, eine wesentliche Komponente am Leben zu halten und zu pflegen, auf der dann wesentlich größere Strukturen wieder aufbauen. Und das sehe ich halt auch bei Distributionen. Es gibt halt Distributionen, wo Einzelpersonen hingehen und so eine Distro entwerfen, was sie ja können, und dann aber große Probleme haben, die am Leben zu halten, was Updates angeht, was Security angeht. Und das passiert halt, ne? Wenn es mehr und mehr Forks gibt oder neue Distributionen, dass halt die Arbeitskraft dahinter auf ganz wenigen Schultern liegt. Leo, wie siehst du das? Gibt es noch weitere Nachteile?
Ja, ich finde diese Einteilung schon ein bisschen schwierig. In Vor- und Nachteile. Soll ich vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
Gerne.
Also ich habe ja vor, weiß ich nicht, 25 Jahren angefangen, Distros zu bauen. Meine erste Distribution, die ich gebaut habe, war Bonsai Linux. Und Bonsai Linux war auch ein Debian, was auf so eine, damals gab es, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, vielleicht du noch, Ralf, da gab es so ganz kleine CDs. Die waren so Mini-CDs,
ja,
die waren passten nur 180 Megabyte an Daten drauf und die passten aber in jede Hosentasche rein. Und da ich immer rumgefahren bin oder Freunde besuchen und die wollten immer, hey, kannst du mir mal irgendwie Linux installieren? Und ich keine Lust hatte, immer den Koffer von CDs mitzuschleppen, habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Distro, die passt auf so eine Mini-CD. Und das war der Auslöser, warum ich meine erste Distro gebaut habe. Und das möchte ich wirklich euch bedenken, dass immer, wie solche Sachen oftmals entstehen, da ist ein persönliches Bedürfnis von einem Entwickler oder von einer kleinen Gruppe von Entwicklern, die irgendwas erreichen wollen, aus welchen Gründen auch immer, die kennt man heute vielleicht gar nicht mehr. Und dann daraus entsteht dann so ein Projekt. Und da kommt es darauf an, ob man sich zu viel aufhält oder zu wenig, klar. Dann kommt es auf die Projektgröße an, wie schnell bildet sich auch eine Community um das Projekt und so weiter und so fort. Da hängt dann sehr viel auch von äußeren Faktoren mit ab. Weil so eine Distribution als eine Person zu betreiben, ist eigentlich nicht machbar. Und jetzt zum Beispiel in meinem Fall, was ich jetzt mache, ich biete ja auch eine Distro, es ist eigentlich keine Distro an, die heißt Space Fun mit diversen Ablegern, verschiedene Versionen, GNOME, KDE, Plasma, jetzt neu auch XFCE und die Hauptversion hat LXQT im Einsatz. Und das ist aber ein Blend von Debian. Das ist ein Pure Blend von Debian. Ich habe gar keine Third-Party-Repos. Wenn du das installiert hast, dann hast du nachher ein ganz normales Debian auf deinem System, ein vorkonfiguriertes Debian-System. Da ändere ich nichts dran.
Kannst du bist dann ein Debian-Nutzer. Kannst du erklären, was der Unterschied zwischen einer Distro und einem Blend ist?
Ja, eine Distro wäre jetzt, der einfachste Unterschied wäre jetzt zum Beispiel, dass eine Distro noch eigene Repos hinzufügt. Mhm. Die packen dann eigene Repos, die packen eigene Pakete in die Repos, die bauen Pakete um, die nutzen vielleicht Pakete von der Mutterdistribution, überschreiben die dann aber, da gibt es auch ganz verschiedene Varianten, die wollen dann irgendwie einen neueren Kernel haben, als in der Distro drin ist. Oder sonst irgendwelche Performance-Optimierungen. Jetzt ist ihnen, was weiß ich, Arch nicht schnell genug, da kann man noch an irgendeinem Knöpfchen drehen. Und solche Geschichten. Da gibt es ja hunderte von Gründen, warum solche Dinger entstehen. Und da muss man halt immer ganz genau hingucken, was denn so diese Beweggründe sind und ob das sich auch wirklich rechtfertigt. Also zum Beispiel in meinem Fall bei SpaceFun. SpaceFun ist ein Blend von Debian, also ein Pure Blend. Das ist ein reines vorkonfiguriertes Debian, für euch vorkonfiguriert. Was aber auf einerseits, es gibt auch eine Stable-Variante, aber die gab es vorher gar nicht. Die habe ich nur irgendwann auch noch gebaut, weil ein paar Leute halt gesagt haben, ich will lieber Stable. Es gab eigentlich ursprünglich nur eine Rolling-Variante. Und es gibt von der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass es von Debian selbst keine ISOs auf Rolling-Basis, nämlich SID, also Rolling, das ist eigentlich der Entwicklerzweig von Debian, der heißt SID, gibt. Die stellt das Projekt nicht zur Verfügung, weil Debian sagt, nee, das ist unser Entwicklungszweig, das dürft ihr gar nicht nutzen, das nutzen wir nur intern als Entwickler, aber ihr solltet das gar nicht verwenden, weil dann ist uns der Support zu hoch.
Ich höre das Ferdinand ja auch okay. Schon Seduction schreien.
Ja, whatever. Seduction hat aber meines Wissens wieder eigene Repos, das ist der Unterschied.
Okay.
Das ist der große, bei mir hast du wirklich, aber da will ich jetzt wirklich nichts Falsches sagen, ich nutze Seduction nicht. Und das ist halt der große Unterschied, was jetzt zum Beispiel meine Distribution ausmacht, die ist aus einem konkreten Bedürfnis heraus entstanden, nämlich es gibt keine Abbilder von Debian SID, die man sich gerade installieren kann, gibt es de facto nicht. Das Projekt will das auch nicht. Man kann sich durchhangeln, du kannst dir zum Beispiel ein Stable installieren oder Testing, gibt sogar Testing, das sollte man eigentlich aus meiner Sicht gar nicht verwenden, gäbe es aber Möglichkeiten, kann dann ein Full Upgrade machen auf SID, aber dann hast du halt auch immer erstmal diesen Schritt zu durchlaufen. Und diese ISOs, die jetzt schon Debian hatten, in der Rolling-Variante, nämlich SID, die gab es nicht. Also das war das Bedürfnis und daraus ist das entstanden. Und daraus entstehen halt solche Projekte und das gibt es jetzt halt in ganz verschiedenen Ausprägungen. Das gibt es halt bei Arch, weiß ich jetzt nicht, was jetzt zum Beispiel Kashi OS ist ja jetzt das, was jetzt so ein Trend ist, was die jetzt bewegt hat. Da gab es dann irgendeinen Performance-Tweak, der ihnen gefehlt hat im Arch. Oder manchmal ist es auch nur, dass ihnen das Wallpaper nicht gefällt. Ja. Oder dass sie sich selber beweisen wollen, dass sie eine Distro bauen können. Ich mag diese Distros, die konkrete Anwendungsfällen entspringen. Und wenn es diesen Anwendungsfall nicht mehr gibt oder es keine Daseinsberechtigung, zum Beispiel als diese 180 Megabyte CD nicht kein Thema mehr waren, dann habe ich das eingestellt, das Projekt. Gab es kein Bedürfnis mehr dafür. Verstehst du? Das ist dann auch okay, dann zu sagen, ja, das ist jetzt durch das Thema, nächstes. Und solange es das aber gibt, dieses konkrete Bedürfnis und eine Community, die sich da auch für interessiert, finde ich das durchaus gut, dass es so viele Distros gibt. Ich finde das ja nicht grundlegend schlecht. Bei dieser ganzen Flut von Arch, der Derivaten, fällt es mir einfach schwer, dann zu folgen, was denn jetzt für die jetzt der Auslöser war.
Ja gut, aber ich sag mal, Arch ist ja jetzt nicht da der Spitzenreiter, was die Derivate angeht. Da würde ich sagen, Debian ist da an erster Stelle.
Nee, gefühlt ist Arch schon aus meiner Sicht jetzt, was jetzt so aktuell entsteht, nicht jetzt so, was jetzt schon so etabliert ist, so Mint, MX, Linux, Ubuntu
so.
Ja auch.
Ja, ich meinte, es hat schon was jetzt über so die Zeit gesehen. Ne? Also Felix, vermutlich hast du noch den Debian-Baum vor Augen, der ist vermutlich dreimal so groß wie der Arch-Baum.
Ja, grundsätzlich.
Ja, aber eben.
Ist auf jeden Fall riesig.
Sind wir dann schon bei den Vorteilen? Also Leo hat da jetzt ja schön übergeleitet von den Nachteilen zu den Vorteilen. Felix, was sind die Vorteile?
Was sind die Vorteile? Moment, jetzt war ich gerade noch beim Debian-Baum. Vorteile habe ich jetzt 3 aufgeschrieben. Die stärksten Distributionen überleben ein bisschen. Also jetzt nach Leos Argumentation ist das wahrscheinlich auch nicht so, kann man das eigentlich gar nicht so schreiben. Aber ich habe mir dabei gedacht gehabt, dass man eben so ein bisschen sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und da wird sich dann vielleicht auch viel Mühe gegeben. Dass die ordentlich laufen, dass die okay sind. Vielleicht kann man das Argument vor allem oder den Vorteil vor allem dann hinstellen, wenn man sagt, im Gegensatz zu Windows und Mac OS, da hat nur einer die Hand drüber und denen kann es dann vielleicht so ein bisschen egal sein, ob das jetzt gut ist oder nicht. Es gab ja auch gerade bei Windows in letzter Zeit viel Struggle. Und der zweite Vorteil wäre für jeden was dabei. Also wie Leo jetzt auch das vielleicht schon angeführt hat, sie bestehen aus bestimmten Bedürfnissen heraus und da muss ja der Entwickler jetzt nicht der Einzige sein, der das Bedürfnis hat. Und so kann jeder das finden, was er gerade braucht. Und es darf halt jeder mitmachen, ja. Also auch wieder im Gegensatz zu Windows und macOS. Jeder darf sich da einbringen, entweder weil er programmieren kann und dann in der Community da in der Form mitarbeitet oder weil er zumindest sagen kann, hier, ich habe einen Fehler gefunden oder ich würde mir das gerne noch das und das wünschen. Genau, das sind so jetzt mal die 3 Vorteile, die ich in die Shownotes geschrieben habe.
Ich finde den Punkt der stärksten Distribution gar nicht mal so schlecht. Und zwar wieder aus der Überlegung der Leute, die sich daran beteiligen. Also ich sag mal, wenn der Nebraska-Man mit seiner Nebraska-Distro dann irgendwann aufhört, dann wäre es ja eine Möglichkeit, sich einem anderen Distro-Team anzuschließen und das zu verstärken. Leo, hast du ungefähr so eine Ahnung, wie viele Leute im Debian-Projekt arbeiten?
Oh, Tausende. Das ist ja super. Debian ist eigentlich das beste Projekt, was ich kenne. Also auch überhaupt von der Governance-Struktur und allem. Also das ist ja wirklich sehr gut aufgestelltes Projekt und das würde ich auch immer empfehlen. Außer man will jetzt irgendwas Cooles, Nerdmäßiges machen, dann sollte man eine Distro auf Slackware-Basis machen. Da möchte ich jeden zu ermuntern, wirklich mal wieder eine Slackware-basierte Distro zu machen. Das traut sich immer keiner. Das finde ich auch ganz wichtig, dass es da wieder was gibt. Aber ansonsten ist Debian natürlich das Genialste, was du überhaupt finden kannst. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich baue hier quasi so ein Backrezept. Ich stelle mit SpaceFun eigentlich ein Backrezept zur Verfügung, ein Kochrezept in verschiedener Ausprägung. Die Gnome-Suppe, der KDE-Auflauf, der XFCE-Kuchen und so weiter. Und die stelle ich zur Verfügung. Und du kriegst bei mir natürlich fertige ISOs, die du runterladen und installieren kannst, aber du kriegst auch gleichzeitig dieses Backrezept. Das heißt, auch wenn ich das irgendwann nicht mehr mache, kann einfach jemand anders das Ding weitermachen und sagen, ich backe das Teil jetzt weiter, Leo hat keine Lust mehr. Und das finde ich das Wichtige. Das ist wirklich nachhaltig. Also weil ich bin ja jetzt halt auch bisher halt auf Unterstützung von 1 bis 2 Leuten, bin ich jetzt halt bei SpaceFun im Kernteam halt auch alleine maßgeblich dafür verantwortlich. Und das ist aber okay, solange du diesem Prinzip folgst, Offenheit, teile deine Backrezepte sozusagen und in diesem Prinzip folgt Standing on the Shoulders of Giants. Das heißt, wenn du was baust, was eh schon auf einem Projekt aufbaut, was eh schon riesig ist wie Debian und super abgestützt ist, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass das wirklich auch eine nachhaltige Lösung wird. Und dann deswegen, da hatte ich dich dann eben nicht so ganz verstanden, Ralf, weil du dich so gewundert hast, dass dann irgend sowas wie Solos dann irgendwie so quer läuft, aber das ist für mich ganz klar. Eben aus diesen Gründen. Weil die haben ja alles selbst neu erfunden.
Aha, so meinst du.
Viel zu kleines Team, die haben alles selbst neu erfunden, weiß nicht, alle, ich sag jetzt mal einfach was, könnt ihr mich jetzt korrigieren, oder wenn ich da falsch liege, aber ich sag jetzt mal eigenes Paketformat, muss jetzt auf sowas nicht zutreffen, ich sage es mal einfach. Eigenes Paketformat, eigenen Installer, eigene Desktop-Umgebung.
Ja, Budgie.
Ja. Ja, und so weiter und so fort mit einem super kleinen Team. Was ich übrigens auch, ich bin übrigens auch der Meinung, das ist auch bei Linux Mint der Fall, aber da will mich halt niemand hören. Und das wird dann halt vielleicht ein bisschen abgefedert, weil Linux Mint einfach relativ viel finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, weil die sehr, sehr viel an Spenden empfangen. Also wenn man sich da mal den Spendenkatalog anguckt, den sie ja transparent netterweise veröffentlichen, sieht man ja, wie viel Geld die zur Verfügung haben. Also im schlimmsten Fall könnten die dann mal ein oder zwei Nasen einstellen. Aber ich halte das genauso für so ein Projekt. Die haben auch ihren eigene Desktop-Vielfalt. Dann haben sie sich damit, was weiß ich, Mate verzettelt. Das wollen sie jetzt wieder rausschmeißen mit ihrem Cinnamon-Ding. Das funktioniert jetzt mit den GNOME-Tools nicht mehr richtig, weil die GNOME-Tools halt sagen, nee, wir funktionieren nur unter GNOME. Ist ja klar, wir wollen ja nichts anderes außer GNOME. Das gibt ja nur noch uns. Und so kommen die sich da, können die sich da ganz schnell extrem verzetteln und dann generiert sich da auf einmal so ein riesen Mehraufwand, weil die dann anfangen, diese ganzen Core-Tools, die sie vorher als GNOME genommen haben, nachzuprogrammieren. Wahrscheinlich noch in Python oder sowas, was überhaupt nicht dafür gedacht ist. Python ist keine Programmiersprache für Desktop-Anwendungen aus meiner Sicht. Da wird mir Ralf jetzt natürlich wieder einen überziehen.
Nö, stimme ich dir zu.
Okay, also ist aus meiner Sicht einfach nicht dafür gedacht, irgendwas da in der Richtung mitzumachen. Und deswegen sehe ich halt solche Projekte und das ist, trifft auf ganz viele Projekte zu. Das
ja, Cosmic auf. Zum Beispiel. Also,
ja, genau so ein Ding. Wieder System das nächste.
System 76, die haben ja ihr Pop-OS-Ding. Das ist, glaube ich, auch ein Ubuntu-Ableger. Und jetzt machen sie halt Cosmic, und weil sie halt GNOME nicht mehr mögen, wegen Lippert weiter und so weiter. Und jetzt machen sie halt ihren Cosmic-Desktop und alle schreien Hurra und finden das toll. Aber da stellt sich halt auch wieder die Frage, haben sie die Finanzen und die Leute, um das durchzuziehen? Mhm. Ja, gut, also ich denke, wir kommen
aber zu... Ja, nochmal, da würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das ist ein wichtiger Punkt, den Felix ja am Anfang auch gesagt hat, dass du dann quasi als Ein- oder Umsteiger in, wie willst du das abschätzen können? Mhm. Ich mache jetzt Linux seit über 30 Jahren. Ich habe das mit aufgebaut. Ich kenne jedes Bit, was sich da irgendwie im Code versteckt hat. Aber wenn du jetzt neu einsteigst, wie willst du das machen? Du stolperst irgendwo rein, wahrscheinlich in Ubuntu, aus meiner Sicht immer noch eine gute Einsteiger-Distro, und dann guckst du dich mal um, da gibt es ja noch ganz viel anderes zu entdecken. Und letztendlich ist deine Entscheidung dann ja wahrscheinlich trotzdem, oh, mir gefällt jetzt dieses Desktop-Ding, Hintergrundbild besser.
Ja, also genau dazu.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, also genau darum geht es auch jetzt in unserem letzten Teil, nämlich der Empfehlung für Ein- und Umsteigerinnen. Wir werden halt immer wieder gefragt und es gibt halt auch so die Antworten, die dann die Einsteiger und Umsteigerinnen mehr oder weniger ratlos zurücklassen, ob der ganzen Vielfalt. Es ist ja so, dass der Anteil von Linux auf dem Desktop langsam, aber kontinuierlich anwächst. Also weltweit beträgt der aktuell 4,5%, wobei in Deutschland letzte Woche gemäß dem Statistikportal StatCounter die 5%-Marke überschritten wurde. Und da kann man sich fragen, woran liegt das? Also vielleicht liegt es an den Hardwareanforderungen von Windows 11 oder der geplanten Einführung von so nicht abschaltbaren Überwachungsfunktionen wie dieses Microsoft Recall, das halt alle paar Sekunden deinen Bildschirm aufnimmt zur allfälligen Weiterverwendung. Ja, also eben, es steigt, es gibt Gründe dafür, dass die Nutzung von Linux-Distribution auf dem Desktop ansteigt. Und wenn wir gefragt werden, was sind denn dann so die sinnvollen Antworten, die man geben kann? Und ich glaube, wir hatten das in einer anderen Podcast-Folge schon mal. Ich würde eigentlich gar nicht zu einer Distro raten und da 5 oder 10 Empfehlungen abgeben, so wie wir das vor einer Viertelstunde da gemacht haben, sondern ich würde mich erstmal darauf konzentrieren, womit wirst du konfrontiert, wenn du am PC arbeitest? Du wirst mit der Desktop-Umgebung konfrontiert. Und da würde ich sagen, schaut euch doch erstmal so die großen Desktop-Umgebungen an, also GNOME, KDE Plasma, von mir aus auch noch ein Cinnamon oder ein XFQT oder so. Und guckt euch mal ein Video an, was gefällt euch denn grafisch besser, weil es ist ja so, dass die meisten Distros verschiedene Desktop-Umgebungen unterstützen. Und wenn es dann darum geht, ja, welche Distro nehmt ihr, da würde ich zu einem fixen Release-Modell raten, wie es zum Beispiel Linux Mint anbietet. Also ich würde nicht die ganze Vielfalt zur Auswahl stellen, weil da kommen die Leute früher oder später sowieso drauf, sich da umzuschauen und zu entdecken, was es sonst noch gibt, sondern ich würde einfach eine Empfehlung geben. Wie, Felix, wie siehst du das?
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich habe, ich hatte schon mal Linux Mint, dann musste ich meinen PC, also es war Dual Boot und dann ist mein Windows ganz kaputt gegangen und ich habe dann quasi nur noch Linux neu installiert und wollte eigentlich zum Beispiel Manjaro ausprobieren, weil das durch gnu-linux.ch in dem viel im Gespräch war, wobei das war auch gerade die Zeit, als du da so Probleme hattest. Und habe dann einfach mal Manjaro installiert, habe aber festgestellt, irgendwie bei mir hängt es auch. Es gut lag vielleicht an meinem alten Laptop und dann bin ich wieder auf Linux Mint erstmal umgestiegen und beobachte jetzt, was es noch so gibt. Also wenn man dann auch so ein bisschen in einer Community drin ist, also allgemein in der ja, GNU/Linux Community, dann bekommt man schon viel mit und kriegt neue Einblicke und liest Berichte und dann wird man auch neugierig und sagt, okay, vielleicht probiere ich nach Linux Mint eben mal bald irgendwas anderes aus. Also von daher hast du schon recht. Hm. Ja.
Leo, was antwortest du, wenn dich jemand auf der Straße fragt?
Das ist der typische Fall. Bloß kein Linux verwenden. Nee, ich würde weiterhin tatsächlich Ubuntu empfehlen.
Gut, also dann haben wir jetzt die Empfehlung. Wie gesagt, guckt erstmal auf den Desktop, was euch gefällt und dann nehmt irgendeine der großen Distros, weil die können es alle. Genau, und damit sind wir eigentlich durch mit dieser Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht gerne bei uns mit, in schriftlicher Form mit Artikeln oder wenn ihr Lust habt, auch mal hier im Podcast. Ja, wir wünschen euch einen schönen Herbst, ja, muss man ja schon so sagen, obwohl es hier noch 30 Grad sind. Ja, bleibt uns treu, arbeitet mit und wir versorgen euch weiterhin mit Informationen. Vielen Dank, Leo.
Danke auch, tschüss.
Vielen Dank, Felix.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das war's mit Captain It's Wednesday, Folge 103. Tschüss.
Tschüss.